Kurzer Disclaimer. Dieses Podcast-Projekt ist im Rahmen eines studentischen Seminars entstanden. Die Studierenden haben die Inhalte recherchiert und Quellen in den Shownotes hinterlegt. Bitte berücksichtigt beim Hören, dass es sich bei den PodcasterInnen nicht um ExpertInnen handelt und kein detaillierter Faktencheck vorgenommen wurde. Viel Spaß beim Hören.
Bei uns an der Oberschule ist das Leistungsniveau stark gesunken und so herrscht im Lehrerzimmer große Einigkeit darüber, dass unsere Schüler immer dümmer werden.
So steht es zumindest 2019 in der Bild-Zeitung.
Im Herbst 1966 ging durch die deutsche Presse die alarmierende Feststellung: Unsere Schüler werden immer dümmer.
So Dieter Dietrich 1968 in der Zeit.
Eigentlich sollten ja Kinder die Schulbank drücken. Weil die aber immer dümmer werden, müssen jetzt die Eltern pauken. In der Hauptstadt hat deshalb die bundesweit erste Elternschule eröffnet. Hier lernen die Erwachsenen, wie sie ihre Kids zu Kreativität erziehen, damit die in der Schule überhaupt was verstehen.
So heißt es in der BZ 2003.
Jugendliche Schüler sind auf dem Niveau von Kleinkindern, Studienabsolventen brauchen Nachhilfe in Deutsch sowie in Mathe. Michael Winterhoff glaubt, Deutschland verdummt und schrieb ein Buch darüber. Und er führt diese Entwicklung nicht auf mangelnde Erziehung zurück, sondern auf die fehlende erworbene Intelligenz.
So ein Artikel im Stern 2019.
Wir sind Henry,
Emily,
Max
und Basti.
Und wir beschäftigen uns in dieser Folge der Podcast-Reihe Mythbusters mit der Aussage, ob SchülerInnen immer dümmer werden oder nicht. Und wir schauen, was an dieser Aussage dran ist oder ob diese Aussage vielleicht ein Mythos ist. Aber um das zu klären, müssen wir erstmal eine Arbeitsdefinition für Dummheit finden.
Ja, was Dummheit überhaupt ist, das lässt sich wissenschaftlich gar nicht so klar sagen. Es gibt verschiedene Betrachtungsweisen, die aber nicht wirklich zuträglich sind, um diesen Mythos zu überprüfen. Deswegen orientieren wir uns diesmal an der Definition des Dudens, nachdem Dummheit ein Mangel an Intelligenz ist.
Aber Intelligenz hat auch nicht bei allen Sprechern immer dieselbe Bedeutung. Und so kann man die allgemeine Intelligenz als allgemeines Maß für kognitive Leistungsfähigkeit sehen. Da gibt's auch verschiedene Modelle, die das unterschiedlich nochmal aufdröseln oder das als alleinige Eigenschaft sehen.
Wo du gerade Leistung erwähnst, es gibt auch noch ganz andere Konzepte, um Leistung zu erheben. So zum Beispiel bei der TIMSS-Studie, bei der Leistung im mathematischen und naturwissenschaftlichen Bereich überprüft wird, oder bei der PISA-Studie, wo klassischerweise sprachliche, mathematische und naturwissenschaftliche Leistungen erhoben werden.
Wir haben uns jetzt aber für eine andere Definition entschieden, da man das einfacher messen kann über den IQ. Und die allgemeine Intelligenz wird in verschiedenen Modellen nochmal weiter aufgeschlüsselt. Da gibt es zum Beispiel ein Modell von Cattell, das die Intelligenz, diese allgemeine, nochmal in die flüssige und kristalline Intelligenz einteilt. Dabei ist die flüssige die der spontanen Denkleistung und die kristalline so Faktenwissen. Um diese Vielschichtigkeit des kognitiven Denkens besser darzustellen, hat aber Carroll diese zwei Unterpunkte mitverwendet, um 8 Unterpunkte dieser allgemeinen Intelligenz rauszustellen und hat dazu noch Punkte genommen wie Lern- und Gedächtnis, visuelle und auditive Wahrnehmung, den Gedächtnisabruf, kognitive Schnelligkeit und die Verarbeitungsgeschwindigkeit. Diese einzelnen 8 Unterpunkte sind nochmal in spezielle Fähigkeiten aufgedröselt, um dieses komplexe System besser darstellen zu können. Wie bereits erwähnt, lässt sich das Ganze am besten durch den IQ messen.
Ja, um den IQ besser zu verstehen oder auch Intelligenzquotient, müsste man sich nochmal die theoretischen Grundlagen davon angucken. Der IQ, der ist wie viele andere Maße, die den Menschen betreffen, wie zum Beispiel auch die Körpergröße, auf einer Normalverteilung angesiedelt. Normalverteilung muss man sich so vorstellen wie einen symmetrischen Berg und der Mittelwert sozusagen ist die Spitze des Berges. Der Mittelwert bei der Intelligenz ist 100, das ist ein willkürlich festgelegter Wert. Und dann gibt es noch einen anderen Wert, der wichtig ist, das ist die Standardabweichung. Die Standardabweichung gibt im Endeffekt dann nur an, wie viel Prozent dann noch in einer gewissen Reichweite des Mittelwerts liegen. Sozusagen eine Standardabweichung über dem Mittelwert, der Mittelwert ist 50%, eine Standardabweichung über dem Mittelwert sind dann plus 34%. Um das ein bisschen verständlicher zu erklären, will ich es einmal einem Beispiel der Körpergröße nochmal machen. Und zwar, wenn man sich die durchschnittliche Körpergröße von Männern vornimmt, das sind circa 1,78 Meter, dann kann man das so verstehen, dass viele Werte oder viele Männer Körpergrößen in der Nähe des Mittelwerts haben, sozusagen. Also viele werden 1,82 Meter groß sein oder 1,76 Meter, aber wenig Männer werden 2 Meter groß sein oder 1,60 Meter. Das heißt, je weiter weg die Werte vom Mittelpunkt liegen, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen die haben. Und so funktioniert das auch beim IQ. Das heißt, ich habe ja gerade eben schon gesagt, der Mittelwert liegt beim IQ, also die Spitze des Berges bei 100. Und wenn jetzt eine Person einen IQ von 115 hat, dann liegt genau auf einer Standardabweichung, weil eine Standardabweichung, wie gesagt, 15, also eine Punktzahl von 15 hat. Und das sagt im Endeffekt aus, dass halt 84%, weil eine Standardabweichung, wie gesagt, 34% sind und 50 plus 34 sind ja 84, dass 84% dann der anderen, der Vergleichsgruppe, angenommen das Kind ist 12, den gleichen Wert oder einen schlechteren Wert haben als die Person. Und das kann man im Prinzip für jede Zahl verwenden. Was dann noch wichtig ist, mit den Standardabweichungen zu betrachten, ist, dass 95% der Kinder dann Werte zwischen 130 und 70 haben werden, weil das einfach diesen Bereich dann abdeckt sozusagen. Und wenig Kinder werden sozusagen einen Wert unter 70 oder einen Wert über 130 haben. Deswegen sind das auch sehr besondere Werte in der, also beim Betrachten von Intelligenz, weil ab einem IQ von 130 gelten Kinder als hochbegabt und ab einem IQ von 70 oder unter einem IQ von 70 gelten Kinder oder haben Kinder eine Intelligenzminderung vorliegen. Ja, und jetzt haben wir schon die besonderen Werte sozusagen charakterisiert. Und aber wenn man nochmal zu dem Beispiel der Körpergröße zurückgeht, heißt das dann aber auch, dass halt die meisten Kinder oder die meisten Leute einen IQ rund um 100 haben werden, weil das dann der Durchschnitt ist.
Der Vorteil an diesen IQ-Werten ist, dass man verschiedene Altersstufen leicht miteinander vergleichen kann, obwohl es in dieser Entwicklung von Kind bis zum Erwachsenen zu einem großen Wissenszuwachs kommt. Diese IQ-Werte haben auch ein großes Maß an Kontinuität, da ab dem Alter von 5 Jahren der IQ-Wert mit dem IQ-Wert zu späteren Messungen zusammenhängen kann. Damit ist es eins der stabilsten psychologischen Persönlichkeitsmerkmale.
Ein weiterer Vorteil des IQ ist, dass er sehr stark mit Schulnoten und darüber hinaus auch mit Ausbildungs- und Lebenserfolgen zusammenhängt. Das ist auch ein Grund, warum wir uns hier besonders auf den IQ beziehen, da dieser auch Vorhersagekraft für Ergebnisse aus der TIMSS- oder der PISA-Studie haben wird.
Ja, und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, der IQ wird am häufigsten im schulischen Kontext gemessen, weil er halt eben so ein starker Vorhersager für weitere schulische Laufbahnen und für Berufserfolg und sowas ist. Und dafür wird am häufigsten der HAVIC benutzt. Da gibt es schon mehrere Versionen davon. Der HAVIC ist eine Abkürzung für Hamburg-Wechsler-Intelligenztest. Und er wird halt für Kinder ab 6 Jahren bis 16 Jahren eingesetzt und das ist auch der häufigste eingesetzte Test in ganz Deutschland. Dieser basiert ebenfalls auf dem 3-Schichten-Modell von Carroll, was wir ja schon vorgestellt haben. Und er erfasst im Prinzip 4 Leistungsbereiche. Diese sind Sprachverständnis, wahrnehmungsbasiertes, schlussfolgerndes Denken, Arbeitsgedächtnis und Bearbeitungsgeschwindigkeit. Diese werden dann sozusagen in 15 Untertests erfasst und diese Untertests gliedern sich dann auf diese 4 Bereiche auf. Und diese 4 Bereiche ergeben dann zusammengefasst sozusagen den IQ.
Okay, du hast ja gerade erwähnt, dass es vor allen Dingen Kinder und Jugendliche getestet werden. Aber wie verhält es sich denn bei Erwachsenen? Gibt es für die auch einen Test?
Im Prinzip schon. Also ich habe ja gerade schon den HAVIC erwähnt. Das K vom HAVIC steht ja für Kinder. Es gibt nochmal einen H wie E, der steht dann sozusagen für Erwachsene. Also es gibt durchaus diese Tests auch für Erwachsene. Das Ding ist aber, da der IQ auch ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal ist, wie wir es gerade schon gesagt hatten, wird der eigentlich später nicht mehr eingesetzt. Bei den meisten Kindern wird der schon frühzeitig eingesetzt, um halt zu gucken, okay, wie könnte die weitere schulische Laufbahn aussehen? Wie könnte der spätere Beruf aussehen? Also was kann man da mit diesem Test dann machen oder mit dem IQ dann machen? Das ist auch das Coole an dem IQ, dass man halt schauen kann, wo die Stärken aber auch liegen. Also ob er jetzt im logisch-mathematischen Denken Stärken hat oder sowas. Und so kann man halt auch schlussfolgern, dass er vielleicht für so einen Beruf geeignet ist, er oder sie.
Jo, das war ganz schön viel Theorie beziehungsweise ganz schön viel neue Information auf einmal. Aber wie sieht es denn jetzt mit unserem Mythos aus? Kann man denn sagen, dass wir dümmer werden? Gibt es dazu irgendwelche genaueren oder deutlichen Erkenntnisse zu? Kann man das so sagen?
Es wurde lustigerweise, wurden viele Studien zum Thema IQ durchgeführt über mehrere Jahre hinweg. Und das Ganze wurde dann am Ende als Flynn-Effekt bezeichnet nach seinem Entdecker. Und der hat herausgefunden durch diese Daten, dass es zu einer, also einer Zunahme der durchschnittlichen IQ-Punkte kam in sehr vielen Ländern im Laufe des 20. Jahrhunderts und die halt stetig gestiegen sind. Man könnte also behaupten, dass die Leute immer schlauer wurden.
Das lässt sich zum Beispiel daran erklären, beziehungsweise hauptsächlich daran erklären, dass eine Verbesserung der Lebensumstände in eben diesen Ländern stattfand über die letzten Dekade, also Jahrzehnte. Und die Verbesserung der Lebensumstände, und das ist halt auch schon lange, das steht auch schon lange fest, dass die Lebensumstände eine sehr wichtige Rolle spielen bei der Intelligenzentwicklung.
So wurde auch in Studien bewiesen, dass selbst wenn man andere Risikofaktoren, wie zum Beispiel Bildungsstand der Eltern oder die Zugehörigkeit zu einer ethnischen benachteiligten Gruppe rausrechnet, vor allem Armut ein bestimmender Faktor zur Intelligenz sind. So lässt sich festhalten, dass der IQ niedriger ist, je ärmer das Kind bzw. die Familie ist. Diese Umwelteinflüsse haben vor allen Dingen oder sind vor allem bestimmend für die Intelligenz zwischen dem 0. und dem 16. Lebensjahr. Danach sind vor allem genetische Bedingungen relevant für die Intelligenzentwicklung.
Ja, genau. Das ist ganz interessant. Es gibt laut eines Wissenschaftlers namens Samroff, oder zumindest dieser Samroff hat ein Modell entwickelt, wo er 10 Hauptrisikofaktoren festgehalten hat, die halt dementsprechend oder demnach maßgeblich für die intellektuelle Entwicklung sind, gerade halt auch als Kind. Dazu zählen dann so Sachen wie der Haushaltsvorstand ist erwerbslos, also berufslos, oder hat oder die Eltern haben keine schulische Bildung abgeschlossen. Die Familie umfasst mindestens 4 Kinder. Es gibt Schwierigkeiten zwischen Eltern-Kind-Beziehungen. Das sind alles Risikofaktoren, die er da auflistet, die er da festgehalten hat. Und was ziemlich interessant dabei war, ist, dass der durchschnittliche IQ von Kindern, also Daten nach, der durchschnittliche IQ-Wert von Kindern, die keine Risikofaktoren besitzen oder haben, bei 115 liegt. Und bei Kindern, die mindestens 6 Risikofaktoren haben, lag der durchschnittliche IQ bei nur 85. Und das zeigt nochmal ganz deutlich, wie groß so ein gesellschaftlicher Einfluss auf die Intelligenzentwicklung sein kann, gerade im frühkindlichen Bereich.
Wenn ich mir jetzt überlege, dass der Flynn-Effekt eigentlich besagt, dass wir immer schlauer werden müssten, wundert es mich schon sehr, dass ich in Statistiken gelesen habe, dass die Einkommensarmutsquote und auch die Armutsgefährdungsquote in Deutschland in den letzten 20 Jahren deutlich gestiegen sind.
Ja, an sich könnte man das auch bestätigen, nämlich mit dem negativen Flynn-Effekt. Laut dem negativen Flynn-Effekt wird vor allen Dingen in wohlhabenderen Ländern, also die als wohlhabender zumindest gerade noch gelten, ein Absteigen der IQ-Punkte, sage ich mal, gefunden. Aber die werden nicht damit begründet, was du gerade gemeint hast. Also die werden stattdessen zum Beispiel durch Migration begründet. Also dass halt wir viele Leute aus anderen Ländern, halt aus Dritte Weltländern hier herbekommen. Aber selbst das ist zum Beispiel ein Punkt, der schon wieder diskreditiert wurde, weil das halt keine großen Prozentzahlen in Deutschland ausmachen und auch nicht in den anderen Ländern. Ein anderer Punkt wäre zum Beispiel auch die Digitalisierung, der als Grund genannt wird. Zum Beispiel in Estland ist das so, dass der IQ in den letzten Jahren um 8 Punkte gesunken ist. Und Estland gilt als das intelligenteste, das digitalisierteste Land oder eins der digitalisiertesten Länder. Und das ist aber halt auch noch nicht so wirklich bewiesen, ob das dann zusammenhängend ist.
Also es erscheint mir schon einleuchtend, dass Anteile an Menschen mit Migrationshintergrund so gering sind, dass diese nicht maßgeblich dafür bestimmend wären, wie sich die Intelligenzentwicklung einer Gesellschaft entwickelt. Allerdings habe ich auch gelesen, dass Probleme bei der Erhebung der Intelligenz auch Sprachbarrieren sein könnten, die in diesem Fall zum Beispiel zuträglich wären.
Also ich wollte gerade sagen, da ist Migration ja nicht mal das einzige Problem. Also klar, wir haben Intelligenztests wie den HAVIK, wo es halt für Menschen mit Migrationshintergrund Sprachbarrieren gibt, die dadurch halt irgendwie schlechter abschneiden oder gar nicht teilnehmen oder wie auch immer. Aber das Gleiche trifft halt auch teilweise zu auf Menschen mit Lernbehinderung. Also wenn wir jetzt darüber reden, ob Kinder oder SchülerInnen immer dümmer werden, dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass halt solche Menschen halt in ganz normalen, standardisierten Intelligenztests halt einfach quasi gar nicht berücksichtigt werden, ne?
Dazu fallen mir auch direkt ein paar Zahlen auf. Immer wieder heißt es in Zeitungen, dass die Förderquote immer höher wird. So sind zum Beispiel von 2009 bis 2017 ist die Förderquote um ganze 16% gestiegen. Doch auch das ist nicht das Einzige. Alleine schon die Motivation in solchen Testverfahren ist ausschlaggebend dafür, wie adäquat ein Getesteter oder eine Getestete diese beantworten kann. So können zum Beispiel Lebensumstände wie eine Trennung oder ähnliches dafür sorgen, dass jemand gar keine Motivation hat, sich diesen Fragen oder Items zu stellen.
Ja, aber auch da gibt es teilweise schon Versuche oder andere Tests, die halt dem versuchen, sage ich mal, entgegenzuwirken. Also zum Beispiel gibt es einen Test von Raven, der halt ganz ohne wörtliche Dinge, also ohne sprachliche Dinge funktioniert. Also weil wir ja das Thema Migration gerade hatten, da hast du einfach nur visuelle Tests sozusagen, die halt, egal in welcher Sprache du sprichst, sozusagen durchgeführt werden können. Also da gibt es auf jeden Fall Ansätze, aber ich sehe das voll, was du gerade auch meint, was ihr gerade meintet mit dem Thema Leute mit Lernbehinderungen oder es reicht ja auch schon ADS oder ADHS. Da hatte ich zum Beispiel bei mir im Praktikum eine Person, die wir getestet hatten, auch mit dem Habeck. Und man musste von vornherein, weil der ja so auf Konzentration und auch Schnelligkeit basiert, dass er da schlechtere Leistungen erbringen wird. Im Endeffekt wird dann halt der IQ, den er da erreicht, dann nicht das seine eigentliche Intelligenz, wenn man es so will, widerspiegeln, weil er halt einfach benachteiligt ist.
In dem Zusammenhang sind mir auch direkt ein paar Zahlen aufgefallen. So ist von 2009 bis 2017 die Förderquote um ganze 16% gestiegen. 2009 war die Förderquote lediglich bei 6,2% und jetzt, beziehungsweise 2017, lag sie bei ganzen 7,4%.
Wir haben jetzt sehr viele Eindrücke bekommen, aber was lässt sich jetzt zusammenfassend dazu sagen, zu unserem Mythos?
Also zuallererst lässt sich festhalten, dass das Konzept der Dummheit gar nicht so leicht festzuhalten ist. Dafür muss man sich Intelligenz genauer angucken und dabei treten auch diverse Probleme auf.
Probleme wie zum Beispiel gesellschaftliche Einflussfaktoren. Wir wissen jetzt oder wir wissen schon länger, dass wir Auswirkungen von Armut nicht unterschätzen dürfen, gesellschaftliche Einflussfaktoren nicht unterschätzen dürfen. Daraus lässt sich irgendwie aus den ganzen Informationen, die wir über gesellschaftliche Einflussgrößen haben, lässt sich halt auch irgendwie festhalten, dass wir vielleicht gar nicht dümmer werden, sondern durch steigende Armut wir schlechtere Chancen haben, uns besser zu entwickeln in Bezug auf die Intelligenz.
Dabei kann man natürlich auch anmerken, dass es einfach ethisch auch verwerflich sein kann, einen Menschen auf einen gewissen Wert festzulegen, der die Komplexität einer Person gar nicht wahrnehmen kann.
Ja, auf jeden Fall. Und generell gibt es halt super viele unerklärte Aspekte, sowohl bei der Messung als auch bei der Interpretation von IQs. Und das hatten wir vor uns auch schon mal kurz angeschnitten, dass halt in konventionellen Intelligenztests, wie zum Beispiel den Habeck, vor allen Dingen Individuen bevorzugt werden mit starken Gedächtnis- und Analysefähigkeiten und im Prinzip eigentlich fast alle anderen benachteiligt werden. Also gut, sprachliche kommen auch noch mit dazu, ne, aber soziale Fähigkeiten und sowas, die werden halt gar nicht betrachtet.
Gibt es denn eine Alternative dazu?
Ja, also es gibt auf jeden Fall alternative Ansätze, um Intelligenz zu formulieren und zu beschreiben. Einer ist zum Beispiel Howard Gardner, der geht von multiplen Intelligenzen aus. Also der integriert zum Beispiel die gleichen Untertests, die jetzt, also nicht Untertests, aber die gleichen Subkategorien, die jetzt auch im Habeck oder in ähnlichen Tests verwendet werden. Also hier logisch-räumliches Denken, mathematisches Denken, sprachliches Verständnis, das wird da auch alles mit integriert. Aber er integriert auch noch weitere Facetten, wie zum Beispiel die musikalische Intelligenz, die kinästhetische Intelligenz oder auch soziale Intelligenz. Also der geht von einem viel breiteren Spektrum an Fähigkeiten aus.
Wie viele Formen von Intelligenz unterscheidet Gardner nochmal?
Also er geht von 8 Intelligenzen aus und begründet diese auch zum Beispiel mit den Wunderkindern. Mozart ist zum Beispiel dafür ein gutes Beispiel. Man könnte davon ausgehen, dass er, weil er ja so musikalisch begabt war, dass er dann generell halt auch in allen anderen Fächern gute Fähigkeiten hatte, aber es war gar nicht so, der war relativ normal ausgeprägt. Deswegen hat halt Howard Gardner seine Theorie halt aufgestellt.
Also der Gardner versucht Menschen nicht auf einen Wert, sondern auf 8 Werte zu reduzieren.
Nein, also kann man das glaube ich auch nicht ausdrücken. Es ist halt eher, dass er halt versucht damit auszudrücken, dass Individuen verschiedene Stärken haben. Okay. Aber auch verschiedene Schwächen demzufolge. Also. was okay ist.
Verschiedene Stärken und Schwächen ist ein ganz guter Punkt, weil ein weiterer Ansatz, um Intelligenz anders aufzunehmen, wäre der Ansatz von Sternberg. Sternberg behauptet zum Beispiel, dass der Ansatz von IQ-Tests halt zu eng gefasst ist auf den Typ von Intelligenz, der für Erfolg in der Schullaufbahn bezogen ist, und seine, und er hat auch eine Alternative, ähnlich wie Gardner hervorgebracht oder erarbeitet. Und seine Theorie, also Sternbergs Theorie, ist die Theorie der Erfolgsintelligenz. Und damit meinte er so viel wie die Fähigkeit im Leben erfolgreich zu sein, also unter der Voraussetzung der persönlichen Standards und innerhalb von soziokulturellen Kontexten. Und Erfolg meint nach Sternberg sowas wie die Fähigkeiten im Leben auf eigene Stärken zu setzen und sich seiner Stärken vor allem bewusst zu sein und auch die Schwächen damit quasi auszuhebeln, die man hat, um so quasi sein Leben erfolgreich zu gestalten. Jetzt, ob es um Beruf geht oder persönliche Beziehung, Motivation oder halt generell auch eine Leidenschaft oder sein Bestes zu geben. Und das ist so ein weiterer Ansatz von Intelligenz, den Sternberg da erbracht hat.
Ja, und im Prinzip haben halt dann auch die beiden Theorien, die wir gerade versucht haben, nochmal ein bisschen näher zu beschreiben, angeregt, Intelligenz als ein breiteres Spektrum als zuvor halt anzusehen. Also, dass es halt mehrere Fähigkeiten gibt, dass Individuen verschiedene Stärken haben. Aber bis heute kann man halt auch trotzdem nicht sagen, dass es die korrekte Intelligenztheorie gibt. Und die wird es wahrscheinlich auch nie geben. Es wird wahrscheinlich eher im Endeffekt so einen Mix aus verschiedenen Intelligenztheorien geben. Und man sollte halt trotzdem, glaube ich, auch nie zu viel darauf geben, auf diesen Wert. Also
gut, also man kann also nochmal festhalten, weder Gardner noch Sternberg haben jetzt das Konzept der Intelligenz neu erfunden. So, sie haben ein Konzept, was unfassbar komplex ist. Also das Konzept, also die Sachen, über die wir hier reden, sind unfassbar komplex. Man kann die nicht einfach so neu erfinden aus dem Nichts. Wissenschaftliche Arbeiten werden immer noch nach einem ungefähr gleichen Prinzip arbeiten. Man wird Sachen immer noch versuchen zu normieren und auf Zahlen zu reduzieren. Trotzdem ist das sehr wichtig, dass man versucht, das Prinzip oder das Konzept von Intelligenz zu hinterfragen oder zumindest auszubauen oder weiterzudenken, als man es jetzt tut.
Und ich denke, das zeigt auch ganz gut abschließend, dass solche pauschalen Aussagen wie wir werden immer dümmer oder schlauer einfach keinen Sinn machen. Man muss genau gucken und sollte nicht versuchen, sich solchen einfachen Urteilen hinzugeben.